läuft noch jemand. Wir dürfen heute in eine neue Predigtreihe starten. Am vergangenen Sonntag hatten wir einen Gastsprecher da. Die haben dann immer die Freiheit, das zu predigen, was ihnen ganz frei auf dem Herzen liegt. Und wir hangeln uns jetzt in den nächsten Wochen an Daniel entlang. Ich habe gedacht, so für das neue Jahr, für den Auftakt, wir sind ja gerade frisch reingestartet, ist es eine gute Sache, sich da mal tiefer einzugraben in das, was Daniel erlebt hat. Jemand, der vor vielen, vielen hundert Jahren gelebt hat. Wir lesen im Alten Testament von ihm und wir steigen heute ins erste Kapitel ein, weil wir von diesem Menschen, von ihm und seinen Freunden eine ganze Menge lernen können. Der hat richtig spannende Geschichten erlebt. Wer die Sonntagsschule, den Kindergottesdienst besucht hat, wird noch die eine oder andere Geschichte kennen, so Daniel in der Löwengrube oder im Feuerofen. All das sind so spektakuläre Dinge, die er erlebt hat, aber ganz viel steckt dahinter, nämlich in dem, in welchem Kontext er eigentlich gelebt hat, wo wir für uns eine ganze Menge rausziehen können. Daniel ist weggeführt worden aus Israel. Als einer der Juden ist er weggeführt worden in Gefangenschaft nach Babylon. Und das war eine völlig andere Kultur. Er musste etwas völlig anderes erleben. Und deswegen ist er mit vielen Dingen konfrontiert worden und ist herausgefordert worden. Und auch für uns, wenn du Jesus-Nachfolger bist, gilt das eigentlich ähnlich. Du bist vielleicht nicht weggeführt worden, aber in der Bibel heißt es, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt. Also auch wir haben eigentlich ein anderes Setting. Wir sind als Jesus-Nachfolger Teil eines Königreiches, Teil eines anderen Herrschaftsgebietes und leben aber in dieser Welt, wo andere Werte auf uns einprasseln. Und bei Daniel können wir ganz toll sehen, wie er eigentlich damit umgeht und das ein oder andere von ihm lernen. Du wirst das sicherlich auch schon mal erlebt haben, so im Alltag, was weiß ich, in der Schule, in der Uni, auf der Arbeit, mit Freunden, dass es manchmal zu so Themen kommt und du merkst, da treffen unterschiedliche Werte aufeinander. Das ist so eine richtige Kollision, da haut etwas aufeinander und entweder duckt man sich weg und sagt, ja, da sage ich jetzt einfach mal nichts zu, den Konflikt brauche ich gerade nicht, oder man haut voll rein und es gibt den dicken Crash und am Ende hat niemand was gewonnen oder man findet irgendwie noch so einen anderen guten Weg, damit umzugehen. Also wir sind in dieser Welt immer wieder herausgefordert, in unserem Alltag zu entscheiden, wie gehe ich eigentlich mit solchen Wertekollisionen um. Und das ist auch das Thema meiner Predigt von heute, Wertekollisionen. Wie lebe ich meinen Glauben in einer Welt mit anderen Werten? Und in dieser Frage steckt ja eigentlich schon alles für das heutige Thema drin. Also entweder laufe ich durch diese Welt und setze Scheuklappen auf, stecke den Kopf in den Sand und lasse einfach alles an mir vorüberziehen, dann habe ich auch keine Probleme. Oder ich hau immer voll rein und sag allen, was richtig und was falsch ist und wie sie doch zu leben haben. Oder gibt es vielleicht noch einen anderen Weg. Aber in diesem Spannungsfeld, in diesem Dilemma stecke ich ja immer wieder. Und auch Daniel steckt in einem richtigen Dilemma. Man nennt das sogar das Daniel-Dilemma. Da komme ich später auch noch ein bisschen zu. Es gibt ein großartiges Buch vom Pastor Chris Hodges zu, leider nur auf Englisch, aber das ist sehr zu empfehlen. Und man kann bei Daniel sehen, dass er die Kultur nicht einfach nur ertragen hat, da wo er drin gelebt hat, sondern er hat sie mit seinem Glauben beeinflusst. Wie so ein Leuchtturm, der da abgebildet ist. Da schlagen die Wellen dagegen, wenn es richtig windig ist. Da peitscht es gegen, aber der steht da fest, der hat ein Fundament, der ist fest verankert und der gibt etwas an Ausrichtung. So, Daniel war es wichtig, seinen Überzeugungen treu zu bleiben und Gott mit ganzem Herzen nachzufolgen. Und das wird unser Thema sein, in das wir in den nächsten Wochen weiter reingehen. Und jetzt hören wir uns erstmal das erste Kapitel an. Netterweise gibt es Kirchen, die Sachen zur Verfügung stellen, dann brauche ich das erste Kapitel nicht vorlesen.
Im dritten Regierungsjahr des Königs Joachim von Juda zog der babylonische König Nebukadnezar mit seinem Heer nach Jerusalem und belagerte die Stadt. Und der Herr ließ König Joachim von Juda und einen Teil der heiligen Tempelgeräte in dessen Gewalt fallen. Danach befahl Nebukadnezar seinem höchsten Hofbeamten Aschpenas, er solle von den Israeliten junge Männer auswählen und sie an den Hof bringen. Er sagte: Such nur die Männer aus, an denen man keinen körperlichen Fehler finden kann. Außerdem müssen sie gut aussehen, eine umfangreiche Ausbildung vorweisen und von schneller Auffassungsgabe sein. Dann unterrichte sie in der Sprache und Schriften der Babylonier. Unter den ausgewählten jungen Männern befanden sich auch Daniel, Hanania, Michael und Asaria, die alle zum Stamm Juda gehörten. Der oberste Hofbeamte gab ihnen neue babylonische Namen. Daniel wurde Belshazzar genannt und Hanania bekam den Namen Schadrach. Michael hieß von nun an Meschach und Asaria Abednego. Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aspenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Aspenas sagte:
Ich habe Angst vor meinem Herrn, dem König, der den Auftrag gegeben hat, euch Speise und Trank von seiner königlichen Tafel vorzusetzen. Wenn er erfährt, dass ihr schlechter ausseht als die anderen jungen Männer eures Alters, wird er mir wegen euch den Kopf abschlagen.
Da sagte Daniel:
Ernähre uns versuchsweise 10 Tage lang mit Gemüse und Wasser. Vergleiche nach Ablauf dieser 10 Tage unser Aussehen mit dem der anderen jungen Männer. Danach entscheide, wie du weiter mit uns verfahren willst.
Der Aufseher ging auf Daniels Vorschlag ein und führte diesen Versuch 10 Tage lang durch. Am Ende dieser 10 Tage wirkten Daniel und seine 3 Freunde gesünder und sahen besser genährt aus als die anderen jungen Männer, die von den Speisen des Königs gegessen hatten. Daraufhin ließ der Aufseher die Speisen der königlichen Tafel und den Wein, den sie trinken sollten, wegtragen und gab ihnen nur noch Gemüse zu essen. Als die Zeit der 3-jährigen Ausbildung beendet war, unterhielt sich Nebukadnezar mit allen jungen Männern. Keiner jedoch konnte an Daniel, Hanania, Michael und Asaria heranreichen. So wurden sie in den Dienst des Königs gestellt. Und immer, wenn eine schwierige Frage beraten werden musste, die Verstand und Einsicht erforderte, wandte sich der König an diese Männer. Dabei fiel ihm auf, dass sie allen Gelehrten und Zeichendeutern seines Reiches 10-mal überlegen waren.
Da sind wir ein bisschen mit hineingenommen worden in die Anfangsphase, in das erste Kapitel von Daniel, das, was er erlebt hat. Der eine oder andere mag die Geschichte ja auch kennen, aber so als Auffrischung oder wenn du sie gar nicht kennst, was ist eigentlich mit Daniel passiert? Und an unterschiedliche Stellen von dem, was wir gehört haben, möchte ich jetzt ein bisschen eingehen. Vielleicht so als Grundgedanke vorweg. Hinter jeder Kultur, wir alle leben ja in einer Kultur, es gibt auch Subkulturen, auch wir haben ja etwas an Subkultur. Aber hinter jeder Kultur steht etwas an Werten. Also etwas, was durch Handlungen, Symbole, Sprache und so weiter vermittelt wird. So wie man miteinander umgeht, wie das Leben miteinander stattfindet. Das heißt, in jeder Kultur, in der man lebt, oder jede Kultur ist nie neutral. Sie projiziert immer etwas und versucht etwas in dich hinein zu projizieren. So, Kultur ist als solches nie böse. Also man kann nicht sagen, oh, das ist alles böse, die Menschen, so wie sie zusammenleben, die Kultur ist böse. Sondern Kultur ist an der Stelle andererseits aber auch nicht neutral, sondern da steckt immer etwas dahinter. Und das, was bei Kultur passiert, Kultur hat eine ganz hohe Prägekraft. Also du gehst in ein anderes Land und du wirst relativ schnell Dinge annehmen oder auch anecken. Du wirst in unterschiedliche Kontexte kommen. Was weiß ich, du fängst neu an, in der Bank zu arbeiten und auf einmal wirst du anders reden, du wirst dich anders anziehen. All das hat etwas mit Kultur zu tun. Kultur hat eine unglaubliche Prägekraft. Und auch wir leben ja in einer Kultur, in einem Miteinander von Menschen. Und es ist so, dass der Teufel durchaus versucht, durch Kultur, durch die Prägekraft, die eine Kultur hat, etwas in uns Menschen, in dir und in mir zu beeinflussen. Und wann immer wir nicht an Gott angedockt sind und fest mit ihm unterwegs sind, benutzt der Teufel Kultur, um etwas in uns hineinzudrücken, um etwas in uns hineinzulegen, was uns auf einen anderen Weg führt. Und das war auch bei Daniel so. Die babylonische Kultur versuchte, etwas an seinem Glauben zu verändern, etwas an ihm zu rütteln, an seinen Grundfesten, an ihm und an seinen Freunden. Und ich möchte heute drei Punkte aus diesem ersten Kapitel rausziehen, um daran deutlich zu machen, wie kann ich eigentlich meinen Glauben in einer Welt mit anderen Werten leben. Mein erster Punkt ist, lebe mit göttlicher Identität. Ich glaube, eines der entscheidendsten Punkte im Christsein ist, ich muss wissen, wer ich eigentlich bin. Wie sieht Gott mich? Was hat Gott eigentlich in mich hineingelegt? Was ist das? Wer bin ich? Wie sieht Gott mich? Das als entscheidendster Punkt. Und dort lesen wir nochmal den Vers aus Daniel 1, Vers 7. Der oberste Hofbeamte gab ihnen babylonische Namen. Also die Kultur gab ihnen neue Namen. Daniel nannte er Belshazzar, Hanania Schadrach, Mishael Meshach und Asaja Abednego. Und wenn man das so hört und wenn man das so liest, ich habe vor einigen Monaten angefangen, Daniel nochmal zu lesen, dann liest man da auch gerne einfach so drüber weg. Ja, haben halt neue Namen bekommen. Das hat man auch schon mal so mitgekriegt. Also was weiß ich, in Deutschland, viele Iraner haben das so praktiziert, oder was heißt viele, aber manch ein Iraner hat das praktiziert, die nach Deutschland kommen, haben sich taufen lassen und haben gesagt, ich möchte einen neuen Namen haben, ich möchte jetzt, was ich Petrus heißen oder ich möchte Johannes heißen, weil Name auch immer etwas von Identität ausdrückt. Und hier bekommen Juden einen neuen Namen durch ihre Kultur aufgedrückt. Sie sollen einen neuen Namen erhalten. Und nun kann man erstmal sagen, ja, neuer Name, cool, also ich habe früher auch gedacht, ich muss nicht unbedingt Jürgen heißen. Alle, die Jürgen heißen, sind 30 Jahre älter als ich. Mittlerweile kann ich damit leben. Aber in dieser Kultur damals hat Name noch eine ganz andere Bedeutung gehabt. Und es ist total spannend, mal hinter diese Bedeutung zu schauen, was dort eigentlich versucht wurde mit Daniel und seinen Freunden. Auch heute haben Namen ja manchmal noch eine Bedeutung. Es gibt so Studien, da wurde bei Lehrern untersucht, wie sie eigentlich Klassenarbeiten korrigieren, wenn sie den Namen vorher gesehen haben. Also wir haben in der Uni noch gelernt, am besten den Namen abdecken, damit du nicht weißt, von wem diese Klassenarbeit ist. Weil wenn da Alexander draufsteht, dann tendierst du dahin, es besser zu bewerten. Und wenn da Justin draufsteht, dann ist die Note meistens schlechter. Und das haben Studien tatsächlich belegt. Also mit Name, da steckt eine ganze Menge dahinter. Und damals noch viel mehr, noch viel krasser als heute. Was bedeuten die Namen? Wir schauen uns das mal an bei Daniel. Daniel bedeutet, Gott ist mein Richter. Was Gott sagt, was Gott denkt, ist das Allerwichtigste. Daran ordnen sich die Dinge. Das ist die Namensbedeutung, die Daniel eigentlich hatte. Nun bekommt er einen neuen Namen, Belshazzar, und der heißt übersetzt, Herren, schütze den König. Und wenn man da mal ein bisschen eintaucht und da dieses Buch, was ich erwähnt habe, macht das großartig, das mal aufzuschlüsseln, was steckt an dieser Stelle eigentlich dahinter? Diese Veränderung des Namens, was damit eigentlich in Daniels Leben an Identitätsveränderung hineingelegt werden sollte. An dieser Stelle bei Daniel geht es am Ende tatsächlich um Geschlechtsidentität. Von Mann zu Frau. Was du bist, kannst du frei entscheiden. Völlig frei. Tu, was du willst, empfinde, was du willst, so wie du es möchtest. Ich bin sicherlich kein Freund von althergebrachten Rollenbildern. Aber das, was wir heute erleben, so diese ganze Gender-Thematik, die mehr und mehr Einfluss in unserer Kultur, in unserem Schulwesen, Bildungswesen auch nimmt, ich glaube, sie nimmt mehr Identität, als dass sie Identität schafft. Die babylonische Kultur hat Daniels Geschlechtsidentität angegriffen. Und das ist etwas, was Menschen extrem verunsichert. Hanania, sein Name heißt Jahwe ist Gnade. Da ist ein Gott, der ist großzügig. Da ist ein Gott, der ist gnädig. Da ist ein Gott, der ist gütig. Dieser Name, Hanania, ist eigentlich ein Ausruf wie ein Lobpreislied. Das ist Anbetung pur. Sein Name, das, was es ausgedrückt hat, ist eine Beschreibung dessen, was Gott eigentlich ist. Ein gnädiger Gott. Und sein Name wird umgewandelt oder es wird ein neuer Name gegeben und er soll heißen Schadrach. Und dieser Name heißt, ich habe Angst vor Gott. Was für eine krasse Veränderung. Der Versuch, diese Kultur etwas in ihn hineinzulegen, etwas zu verändern, wo auf einmal nicht mehr so klar ist, dass dieser Gott gut ist, sondern dass es ein Gott ist, vor dem ich Angst haben sollte, vor dem ich mich ducken sollte, von dem ich anders denken sollte. Und auch hier, die babylonische Kultur versucht, sein Denken zu verändern, sein Gottesbild, was durch seinen Namen ausgedrückt ist, zu verändern und in eine andere Richtung zu drängen. Der andere Freund von Daniel, das sind ja vier Freunde, Michael, heißt, wer ist wie Gott? Also eigentlich auch als, zwar als Frage formuliert, aber so als Ausdruck von, hey, es gibt nichts, was mit ihm vergleichbar ist. Dieser Gott ist so gewaltig, der ist so majestätisch, der ist so unglaublich, es gibt nichts, was an ihn heranreichen könnte. Das sagt mein Name aus, Michael. Und dann soll sein Name verändert werden hin zu Meschach. Was für ein grauenvoller Name. Ich bin verachtenswert und erniedrigt. Da versucht der König und im Hintergrund letztlich der Teufel, der agiert, der durch Kulturprägung in das Leben hineinbringen will, seinen Glauben anzugreifen. Und der vierte Freund, Asaja, Jahwe hat geholfen. Gott hat Wunder in meinem Leben getan. Gott hat gewirkt, Gott hat sich offenbart in dem, was passiert ist. Er hat eingegriffen in mein Leben, hat Dinge getan. Das ist sein göttlicher Name. Und was macht der Teufel daraus? Abednego, Sklave von Nebo. Von einem Kind Gottes hin zu einem Sklaven eines Menschen. Und hier geht es um Zukunft. Bei Daniel ging es um Geschlechtsidentität. Bei Michael ging es um Glauben, ein Glaubenskontext. Und bei Hanania ging es um mein Gottesbild. Wer ist eigentlich Gott? Und bei Abednego wird Zukunft geschrieben. Da ist nicht mehr der Gott, der Wunder tut, der in mein Leben hineinwirken kann. Nein, sondern du bist erniedrigt, du wirst Sklave von einem Menschen sein. Von einem Gotteskind hin zu einem Sklaven des Menschen. Du wirst nicht mehr Wunder Gottes erleben, sondern versklavt sein, Diener sein, versklavt in deinen Süchten, in deinem Leben. Du wirst eine schlechte Zukunft erleben. Das ist das, was in ihn hineingedrückt, in ihn hineingepresst werden soll. Wir leben in einer Kultur, die Einfluss nimmt, die uns prägt, dem wir ausgesetzt sind. Und der Teufel missbraucht an vielen Stellen Kultur dafür, um unsere Identität anzugreifen. All das sind ja Identitätspunkte. Und damit stecken wir in diesem Daniel-Dilemma. Daniel wollte ja gar nicht nach Babylon. Also hat er sich nicht freiwillig ausgesucht. Und auch wir, habe ich ja vorhin schon gesagt, wir sind nicht von dieser Welt, aber wir sind in dieser Welt, ob du willst oder nicht. Und wir werden konfrontiert mit Werten, die zum Teil das Gegenteil von dem verfolgen, was Gottes Absicht mit unserem Leben ist. Und auch das Reich Gottes hat ja eine Kultur. Und die ist nicht selten ziemlich gegensätzlich zu unserer, ich nenne sie mal, weltlichen Kultur. Nehmen wir mal das Göttliche. Geben ist seliger als nehmen. Und das steht doch in Konfrontation zu mir, meiner, mich. Der größte Gewinn muss bei mir liegen. Auch Gott gibt in der Bibel Menschen einen neuen Namen. Das habe ich jetzt nicht als Folie, aber ich lese euch das mal vor. Da ist ein Abram, was heißt Nomade, also einer, der umherzieht, ein Stück heimatlos ist. Und Gott sagt, ich gebe dir einen neuen Namen, ich nenne dich Abraham, was übersetzt heißt ein großes Volk. Gott spricht eine Verheißung in sein Leben hinein, entsprechend einer göttlichen Kultur. Und das, was du immer wieder beobachten kannst, der Teufel macht es kleiner, der drückt es runter, der erniedrigt, aber Gott ist ja jemand, der aufhebt, der größer macht, der aufrichtet. Oder ein anderes Beispiel, Jakob, was übersetzt heißt Betrüger. Jakob, derjenige, der seinen Vater betrogen hat, der seinen Bruder betrogen und belogen hat, um seinen Vorteil zu suchen, um seins irgendwie umzusetzen, das zu holen, was ihm scheinbar zusteht. Nun kommt Gott in sein Leben und nennt ihn nicht mehr Jakob, sondern Israel. Und eine der Namenserklärungen deutet an, Gott kämpft, Gott streitet für uns. Also die Namensbedeutung ist bei Israel etwas größer. Nicht ich muss mir mein Recht verschaffen, sondern Gott ist derjenige, der mir Recht verschaffen wird. Gott ist derjenige, der mit mir streitet, der für mich ist. Die alte Identität ablegen und Neues ergreifen. Da, wo Kultur meine Identität beeinflusst, muss ich wissen, wer ich bin. Daniel hat gesagt, ich bin Daniel. Du kannst mich nennen, wie du willst, aber ich bin ein Kind Gottes. Und dafür hat er gekämpft. Nicht, dass er weiterhin Daniel heißen darf, sondern die Werte, die dahinter stehen, hinter seinem Namen, dass er nicht sagt, nein, nein, ich lasse meine Identität hier vermurksen, sondern ich bin Kind Gottes, das werde ich festhalten. Als Jesus-Nachfolger sind wir berufen, Salz und Licht zu sein. Ein Leuchtturm, an dem Orientierung geschieht. Da ist es manchmal stürmisch, die Wellen schlagen einem ins Gesicht. Das ist nicht angenehm. Ja, das ist so. Aber um überhaupt Leuchtturm sein zu können, muss ich wissen, was Gottes Bestimmung mit meinem Leben ist. Wer bin ich in Gottes Augen? Ein Punkt, den wir, glaube ich, immer und immer wieder hochholen dürfen, hochholen müssen, die Identitätsklärung. Das verwischt manchmal so und rutscht weg. Das, was ich vielleicht schon 100-mal gehört habe, Kind Gottes, ja, was bedeutet das eigentlich? Wer bin ich in Gottes Augen? Mein zweiter Punkt ist, entscheide dich, wofür du einstehst. Da heißt es in Daniel 1, Vers 8, Daniel beschloss in seinem Herzen, keine Speisen und keinen Wein vom Tisch des Königs anzurühren. Er wollte sich an die Speisegesetze seines Gottes halten. Er bat Aschpenas um die Erlaubnis, die kultisch unreinen Speisen nicht essen zu müssen. Und wenn man das so liest, dann gibt es ein kleines, aber sehr entscheidendes Detail. Da heißt es, Daniel beschloss in seinem Herzen, oder eine andere Übersetzung sagt, er nahm sich fest vor. Das ist nicht zufällig in dem Moment passiert, wo er gefragt wurde. Nein, er hat es sich vorher fest vorgenommen. Das heißt, ich muss wissen, für welche Werte ich eigentlich einstehe, bevor ich getestet werde. Bevor der Fall kommt, wo die Konfrontation stattfindet. Denn wenn ich nicht weiß, wo ich stehe, wo mein Stehplatz ist, was mein Standpunkt ist, naja, dann ist der anpassbar, dann ist der flexibel. Daniel nahm sich fest vor, er hatte eine Entscheidung getroffen, göttliche Werte zu seinen Werten zu machen. Er hat für sich beschlossen, das ist mein Fundament und davon werde ich nicht abweichen. Daran wird nicht gerüttelt. Ich werde Gottes Werte, seine Gebote nicht verwischen oder aufweichen. Ich werde nicht, und jetzt übertrage ich es mal, und durch die Bibel gehen und mir das raussuchen, was mir gerade passt, das, was so wohl klingt aus meinem Kopf heraus, das rauspicken und den Rest, dann blätter ich schnell weiter. Und Daniel hat gesagt, das ist mein Fundament, das ist mein Gott und auf diesem Weg will ich geradlinig unterwegs sein. Für welche Werte stehst du? Für welche Werte stehe ich? Ich habe das vor einigen Jahren mal für mich gemacht, zu sagen, okay, was sind eigentlich so meine Grundwerte, die ich verkörper? Was ist das, was mir extrem wichtig ist? Und so etwas wandelt sich im Laufe der Zeit ja auch. Es kommen Dinge hinzu, wo man ein Stück neue Erkenntnis hat. Und das müssen gar nicht nur, wenn du sagst, mit Bibel habe ich wenig am Hut, dann kannst du trotzdem Grundwerte in deinem Leben haben und sagst, Dinge, für die ich einstehe. So kannst du es ja auch übertragen. Was sind Dinge, die mir so wichtig sind, da lasse ich nicht dran rütteln. Habe ich das mal für mich klar vor Augen? Manchmal hilft das so, das für sich aufzuschreiben und sagen, das sind Punkte, das sind Standpunkte für mich. Da bin ich nicht, das ist nicht verrückbar. Und wenn du sagst, ich bin Christus-Nachfolger und sagst, hey, dort ist das Wort Gottes, da sind Standpunkte drin, die mein Fundament sind. Das sind Grundwerte, von denen ich nicht abweichen werde. Und es gibt ja die großen Bereiche, wo ich Werte in meinem Leben für festgelegt haben sollte. Wie sieht das aus in meiner Partnerschaft, im Umgang mit meinem Partner? Wie lebe ich das? Wie habe ich das? Welche Werte habe ich dort definiert? Wie habe ich meinen Umgang mit Finanzen definiert? Lebe ich in einer Kultur, die sagt, Geiz ist geil, das ist diese Mentalität, ich kann mit 0% kann ich mir alles einrichten und zwar jetzt sofort. und muss die Kosten erst in 2 Jahren tragen. Großartig. Ich habe ein cooles Zitat gelesen von John D. Rockefeller. Das war der erste Milliardär in der Weltgeschichte. Ein US-amerikanischer Unternehmer. Der sagte, ich hätte es nie geschafft, von meiner ersten Million den Zehnten zu geben, wenn ich dieses Prinzip nicht auch schon beim ersten Lohn angewandt hätte. Damals verdiente ich 1,50 Dollar die Woche. Das ist schon gut 100 Jahre her oder 100 Jahre her. Von Anfang an hat er einen Grundwert definiert. Und dann weicht er auch nichts mehr ab. Ja, ich kann trotzdem noch auf die Nase fallen, aber ich richte auf und sage, das sind Werte, das sind mein Fundament, an denen möchte ich mein Leben ausrichten. Daniel steckte in einem Dilemma. Er hätte die Kultur verneinen können, hätte sie ablehnen können, hätte sie verurteilen können, hätte sie hingestellt und hätte gesagt, das ist falsch, was ihr tut, das ist falsch, was ihr tut und das dürft ihr auch nicht machen, das passt mit meinem Wertekontext nicht überein. Ja, das hätte er tun können, mal gucken, wie lange sein Leben gedauert hätte. Und das, wenn ich das auf mich übertrage, auf uns übertrage, ist es etwas von, guck mal, da steht das auch eindeutig so drin und das muss so. Und dann landen wir sehr schnell, und das erlebst du in Kirchen durchaus, im ganzen Kirchenspektrum, etwas an Gesetzlichkeit. Das ist doch eindeutig so. Das muss so. Das steht da. Da kannst du nicht von ab. Die Frage ist, gewinnst du Menschen damit? Das andere, was Daniel hätte machen können, er hätte die Kultur akzeptieren können. Gut, so ein bisschen essen. Mann, das sah lecker aus, das Fleisch. Sich anpassen. Und das, wohin das führt, ist am Ende etwas an Liberalität, an lauwarm oder wie Bonhoeffer es vielleicht sagen würde, an billige Gnade. Ist doch alles erlaubt. Gott macht da Schwamm drüber hinterher. Nennt sich Gnade. Falsch verstandene Gnade. Oder das, was übrig bleibt. Und den Weg hat Daniel gewählt, Kultur zu konfrontieren und zu beeinflussen. Daniel hat eine Kultur dort verändert, hat Einfluss genommen und hat dabei schlaue Antworten parat gehabt. Auch das ist etwas, was wir von ihm lernen können. Er bietet dem Aspenas an und sagt, hey, wir machen Folgendes, ich kann da nicht mitgehen, aber lass uns doch mal Folgendes ausprobieren. Gib uns 10 Tage das andere Essen, präsentiere uns das und nach 10 Tagen kannst du beurteilen, ob dieser Weg zum Leben führt, ob dieser Weg segensreich ist oder nicht. Schau es dir an bei uns. Er hat nicht gesagt, es müssen alle anders machen. Er hat gesagt, schau es bei uns an. Ich kann diesen Weg nicht mitgehen. Schau es bei mir an. Wohin wird dieser Lebensweg führen? Und das ist ein kluger Gedanke, den ich auf vieles übertragen kann. Auch in meinem Leben, auf Konfrontationen, die ich mit einem Menschen in einem anderen Wertesystem habe. Wo ich sagen kann, ich kann an diesem Punkt nicht mitgehen. Weil ich glaube, dass es kein Weg ist, der am Ende Leben hervorbringt. Aber lass uns doch den Test machen. Schau auf mein Leben und wird es Frucht zeigen? Wird es ein segensreicher Weg sein? Du wirst beurteilen, sagt Daniel. Du wirst beurteilen. Er überlässt es ihm und sagt, ich habe recht. Ich bin derjenige, der weiß ganz genau, was Sache ist. Er sagt, schau es dir bei mir an und dann wirst du beurteilen, was am Ende dabei rauskommt. Weise Worte. Mein dritter Punkt, sei barmherzig in der Konfrontation. Ich habe gerade schon gesagt, in der Kirchenlandschaft, aber auch selbst in meinem Leben, in mir drin, und auch in dir wird das ein Stück drin sein, gibt es das immer wieder, dieses Austarieren zwischen sehr gesetzlich und sehr liberal. Welche Dinge haben für mich einen Maßstab, an dem ich mich ausrichte? Wo weiche ich von ab? Was passt mir eigentlich nicht so ganz genau? Und wo gehe ich drum herum? Wie ist das? Das ist in uns drin, sowas nennt man ein Spannungsfeld, was auch gesund ist. Wo aber auch immer die Gefahr ist, dass ich auf der einen Seite vom Pferd falle. Und ich versuche das mal in einem Bild deutlich zu machen. Hier ist ja eine Bibel. Ich nenne sie so, auch wenn es die Volksbibel ist, war einfach die größte, die in meinem Büro rumstand. Ich hätte jetzt da so einen Raunen. Volksbibel. Oder so, Volksbibel, ja. Als ein Bild dafür an Richtung, an Ausrichtung, an Wort Gottes, was in mein Leben hineinsprechen darf, Ausrichtung geben soll, Klarheit gibt, was Werte vermittelt. Einfach so mal als Bild dort stehen. Und dann gibt es die unterschiedlichen Möglichkeiten, wie ich damit umgehen kann, in dem, was Zentrum irgendwie in meinem Leben ist. Ich kann mich dort so hinstellen. So, und ich sage jetzt einfach mal, ihr seid so die Menschen um mich herum, die Welt. Und ich sage, so ist das, das ist richtig, ich weiß das, das ist die Bibel und ich bin richtig. Und ihr habt es alle nicht verstanden. Ihr seid alle falsch, weil ihr wisst es ja gar nicht, was richtig ist, weil ich habe es erkannt. Ich habe es für mich abgeschottet. Das steht da doch. Wie häufig habe ich das schon in Predigten gehört? Nein, nicht häufig, aber manchmal. Und dann denke ich immer so, das steht da doch eindeutig in der Bibel drin. Echt? Warum kämpfen da Leute seit 2000 Jahren in der Kirchengeschichte drum, wie man das auslegt? Aber gut, dass du das erkannt hast. Ich schotte das für mich ab. Das ist das eine. Ich kann, das steht im Wort drin. Und ich kann darauf pochen und kann gesetzlich werden. Und dann gibt es die andere Möglichkeit und sagt, ja, es gibt die Bibel und da steht ja was drin von Gnade und Gottes Liebe. Der liebt alle Menschen. Der liebt euch alle. Tut er auch. Mich auch. Yes. Der liebt alle. Ja, ach, der lässt am Ende doch niemand in der Hölle landen. Komm, der macht Schwamm drüber. Das ist, yo. Ne, da ist Liebe. Ganz viel Liebe. Ganz offen. Und wie kriege ich denn diesen Zwiespalt jetzt hin? Weil wir sind ja aufgerufen, Salz und Licht zu sein. Wir sind nicht aufgerufen, gesetzlich zu sein. Wir sind auch nicht aufgerufen, liberal zu sein. Wie ist denn eigentlich dieser Spagat hinzukriegen? Jesus hat es selbst vorgelebt. In Johannes 1, Vers 14, was ich also Folien habe, Johannes 1, Vers 14 heißt es, er, der das Wort ist, wurde Mensch und lebte unter uns. Er war voll Gnade und Wahrheit. Und wir wurden Zeugen seiner Herrlichkeit, der Herrlichkeit, die der Vater ihm, seinem einzigen Sohn, gegeben hat. Gnade und Wahrheit. Ja, widerspricht sich das nicht? Spricht man allein von der Wahrheit, das ist so, landen wir im Gesetzlichen. Spreche ich allein von falsch verstandener Gnade, wird es vielleicht liberal. Wie kann ich wie Daniel an der Wahrheit festhalten und doch die Kultur beeinflussen? Mich doch hineinlegen, doch etwas von dieser gnadenvollen Botschaft weitergeben. Und ich glaube, versteckt ist das Ganze in dem, dass ich auf der einen Seite in diesem Spannungsfeld, sehr bewusst in diesem Spannungsfeld unterwegs bin. Ich bin verankert in Gottes Wort. Ich bin verankert in seinen Werten. Da bin ich dran. Und gleichzeitig strecke ich mich aus zu Menschen. Nicht das, sondern die Verbindung schaffend. Ich bin verankert im Wort Gottes und ich begegne Menschen trotzdem in einer Barmherzigkeit, nicht in einer verurteilenden Art und Weise, sondern biete ihnen genau das an. Schau doch in mein Leben. Denn ich weiß doch von mir selber, ich bin so erlösungsbedürftig. Ich brauche Gottes Gnade. Ohne das bin ich nichts. Jesus gibt ein gutes Beispiel von dem, wie er das gemacht hat. Da komme ich gleich zum Abschluss noch einmal drauf. Ohne Wahrheit sind wir Menschen doch verdorben. Also wenn man sagen würde, es gibt keine Moral, nichts, an dem man sich ausrichten kann, ja dann gute Nacht. Wo soll es denn dann noch hingehen? Ohne Gnade werden wir aber alle verdammt. Da gibt es keinen Ausweg. Wenn keine Gnade da ist, wenn in unserem Leben keine Gnade da ist für Menschen, werden wir Menschen einfach nur verurteilen. Ohne Gnade werden wir andere richten. Wahrheit ohne Gnade ist extrem schmerzhaft. Gnade ohne Wahrheit ist bedeutungslos. Nichts wert, aber Wahrheit und Gnade, dieses Und, das ist Medizin. Wenn ich Menschen begegne, die in einem anderen Wertesystem unterwegs sind, will ich sie nicht verurteilen, sondern einladen und sagen, komm zum Kreuz, schau dir das doch einmal an, mach dir dein eigenes Bild, ob dieser Weg segensreich ist Und an dem Kreuz, an der gleichen Position, wo Gott zu mir sagt, wird er auch zu anderen Menschen sagen, komm Jürgen und orientiere dich an meiner Wahrheit. Und ich werde dir dabei helfen, weil es ein Weg zum Leben ist. Denn ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben, Gott selbst. Jesus selbst gibt uns ein unglaubliches praktisches Beispiel. Wir lesen von ihm, dass Menschen zu ihm kommen und sagen, hey, wir haben diese Frau beim Ehebruch erwischt. Und schleppen sie zu sich an und sagen, weißt du, was da drin steht? Sie muss gesteinigt werden. Und so, Jesus, wie gehst du damit um, du Menschenfreund, du Sünderfreund? Und sie wollten ihn in eine Falle locken, wollten sagen, ha, guck mal, jetzt haben wir ihn. Er, da kommt er nicht raus. Weißt du, er ist immer so, er ist so der Menschenfreund, so lieb, so gnädig. Aber hier steht's doch drin. Er muss sie steinigen, er muss das sagen. Er kommt da nicht raus. Und wenn er sagt, nee, gilt nicht, ha, dann ist er ein Gotteslästerer. Und wenn er sie steinigt, naja, mal gucken, wie viele Menschen dann noch sein Freund sind. Wer noch mit ihm abhängen will, wer noch mit ihm unterwegs sind, ob ganzen Zöllner und Sünder noch mit ihm unterwegs sein werden. Da kommt er nicht raus. Und da sitzt Jesus in diesem Daniel-Dilemma drin. Sagt er, ich lasse sie gehen, wegen falsch verstandener Gnade über alles. Wende ich mich von der Wahrheit ab oder sage ich, es steht im Wort, steinigt sie, dann ist es so gar nicht gnadenvoll. Dann ist es nicht das, was in Gottes Kultur drin ist, wofür Gott selbst steht. Und was macht Jesus? Er kniet nieder, schreibt etwas in den Boden und sagt, wer ohne Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Und dann einer nach dem anderen geht. Einer nach dem anderen sagt, ich gehe. Und da steht, die Ältesten gehen zuerst. Warum? Je älter du bist, umso mehr hast du wahrscheinlich in deinem Leben verbockt. Du hattest nämlich viel mehr Optionen in deiner Lebenszeit, mal daneben gelegen zu haben. Sie gehen, weil sie einsehen, das funktioniert nicht. Und Jesus gibt damit so ein geniales, praktisches Beispiel von, ich bin im Wort und bei den Menschen. Wahrheit und Gnade. Und er endet mit diesen Versen. Da richtete Jesus sich erneut auf und fragte sie, wo sind jetzt deine Ankläger? Hat dich denn keiner verurteilt? Nein, Herr, antwortete sie. Ich verurteile dich auch nicht, entgegnete ihr Jesus. Du kannst gehen, aber sündige nicht mehr. Da ist die ausgestreckte Hand Jesu, der ihr zureicht und sagt, ich vergebe dir. Ich vergebe dir. Und seine andere Hand, die sagt, das ist Wahrheit, sündige nicht mehr. Jesus hat beides getan, Gnade und Wahrheit.